Das ist im Grunde ja so die Intensität, die ich mir überhaupt vom Leben immer so gewünscht habe. Nicht so aus Versehen dran vorbeileben und sich irgendwann umdrehen und denken, scheiße, jetzt bin ich schon 60 oder so, also in meinem Fall 51. Also wenn ich so zurückgucke und all das, mit dem ich so beschenkt war und bin, dann denke ich, ja, das hätte ich auch in einer kürzeren Zeit gar nicht alles so erleben können. Ne? Also das macht schon Sinn. Wenn jetzt jemand käme, also dieser berühmte Engel, und sagt, so, du könntest jetzt ab morgen eine richtig große Karriere haben, so richtig viele CDs verkaufen und Kohle haben, und würde ich dann sagen, nee, lass mal, geh mal zum Nächsten. Also ich bin sehr glücklich mit dem, wie es ist.
Hey und herzlich willkommen zu 3 Fragen von Elvis, meinem Podcast, in dem ich seit fast einem Jahr mit Menschen spreche, deren Weg mich inspiriert. Es geht um steile Karrieren, Stolpersteine und geplatzte Träume, den Umgang mit fremden und eigenen Erwartungen, Veränderungen und natürlich immer auch um den Sinn des Lebens. Basierend auf 3 Fragen, die mir mein damals 6-jähriger Sohn Elvis eines Morgens unangekündigt auf einen Zettel schrieb.
Das machst du gerne. Was kannst du gut und was findest du cool?
Ich lerne von meinen Gästen, dass der Blick von außen nur selten die ganze Wahrheit erzählt. Wie sie für sich Glück und Erfolg definieren, wie sie leben und arbeiten, wo sie herkommen und vielleicht noch hinwollen. Heute treffe ich jemanden, den ich in den 90er Jahren wohl als mein Role Model bezeichnet hätte, wenn ich damals den Begriff schon gekannt hätte. Oliver Perau lief mit seiner Band Terry Hoax auf Viva und MTV rauf und runter. Die Hannoveraner füllten die Clubs und Festivalbühnen und insgesamt wollte man irgendwie so sein wie dieser Typ, der so scheinbar alles konnte und bei weiblichen und männlichen Fans gleichermaßen gut ankam. Auch nicht unbedingt selbstverständlich. Als sich die Band 1996 vorläufig trennte, machte Olli als Solokünstler weiter. Veröffentlichte ein deutschsprachiges Album, bevor er schließlich als Giuliano Rossi seiner Crooner-Leidenschaft folgte und bis heute treu ist. Vor kurzem ist sein fantastisches neues Swing-Album Drunk on Love erschienen, was ich euch natürlich sehr ans Herz legen möchte. Außerdem bringt er mit dem Projekt Klang und Leben ganz viel Lebensfreude und Leichtigkeit zu den Menschen in Pflegeeinrichtungen, bei denen eine Demenzerkrankung die Erinnerung an ein gelebtes, unbeschwertes Leben nach und nach verblassen lässt. Wie sehr ihn diese Herzensangelegenheit in Balance hält, erzählt Olli Perau am besten selber. Und nach diesem Gespräch ist mir mehr als klar, warum dieser Mensch so authentisch und unaufgeregt zwischen großer Geste und Bodenständigkeit navigiert. Und sich Smoking und Stage-Diving für Olli Perau wohl noch ziemlich lange und selbstverständlich vereinbaren lassen. Auf einer grünen Wiese. Olli, das erzähle ich dir gleich mal, was das bedeutet jetzt hier. Schön, dass wir das hingekriegt haben.
Ja, freut mich, dass du mich besuchen kommst in meinem Stadtpark.
Ja, Hannover, also ich wollte es ja gerade schon, ich hatte es schon auf der Zunge. Hannover war für mich früher, als ich 16, 17 war, war das so das Los Angeles, das Nashville und so alles gleichzeitig.
Ja.
Weil hier gab es ja 2 Bands. Fury in the Slaughterhouse. Aber vor allen Dingen auch Terry Hoax, Anfang der 90er. Wenn ich dann in den Schulferien meiner Cousine aus Minden mit dem Nahverkehrszug nach Hannover fuhr und dachte, ich fahre jetzt in die Stadt, wo die leben, meine musikalischen Helden, und vielleicht treffe ich die ja da. Wo hätte ich dich denn damals getroffen, 92?
Ja, wahrscheinlich am ehesten im Nachtleben. Also Anfang der 90er habe ich tagsüber meistens noch geschlafen, also zumindest bis mittags.
Ja.
Aber ich war auch schon immer damals... immer schon gerne zu Fuß unterwegs. Das ist bis heute so geblieben. Ich bin so einer, der einfach durch die Gegend latscht. Das mache ich nicht nur in Hannover, das mache ich auch in anderen Städten.
Ja.
Die Jungs von Terry Hoax, die wissen das schon. Also wenn wir dann manchmal gemeinsam losziehen und wir mir zu langsam gehen, dann dreht sich dann irgendwann irgendjemand mal großzügig nach mir um und oder beziehungsweise ruft nach vorne, lauf ruhig, Olli, wir sehen uns dann nachher beim Soundcheck.
Ah, okay, das heißt, zum einen meditativen Touch, also so eine Gegend auch so gehend erkunden, aber auch durchaus, weil du ja ein Sportler bist, ja. Kann das dann auch ein bisschen
Ja, es ist Dampf eine Kombination haben. Aus beidem, glaube ich.
Ja,
ich bin der Meinung, und das hat sich auch immer wieder bewahrheitet, wenn man mal so einen scheiß Tag hat, und wenn ich loslaufe, ist es nur eine Frage der Zeit. Mal dauert es eine halbe Stunde, mal dauert es 3 Stunden. Aber irgendwann bin ich glücklich. Oder nicht glücklich ist vielleicht zu übertrieben, aber irgendwann fühle ich mich wieder wohl in meiner Haut und bin in meinem Element. Und das hat was mit der Bewegung zu tun. Ich bin ein totaler, ich weiß nicht, ob ich mal Nomade war oder, ich bin einfach ein Bewegungsmensch.
Ja, vielleicht. Ich glaube sogar aber, dass... dass es, glaube ich, sehr verankert ist in unserem Wesen, oder? Dass wir, glaube ich, alle, also jetzt mal klar, der eine war ein bisschen mehr Nomade als der andere vielleicht, aber ich glaube, so irgendwo kommen wir da ja alle her.
Ja, bei manchen merkt man es nicht mehr so, aber es kann sein.
Die Entfremdung?
Ja, grundsätzlich kommen wir da ja alle her.
Ja.
Und bei mir ist das eben wirklich noch sehr, sehr spürbar. Also ich war schon immer so. Ich konnte als Kind schon nicht still sitzen und ich kann mich noch an so Sonntag, wo wir hier in diesem altehrwürdigen Stadtpark sind,
ja,
das ist der lädt ja sozusagen ein zu Sonntagsspaziergängen, ja, und solche gab es ja in meiner Kindheit auch mit Oma und Opa. Und irgendwann kam dann immer von mir die Frage, kann ich schon mal vorlaufen? Ja. Und ich bin dann einfach vorgelaufen, wieder zurückgelaufen, wieder vorgelaufen, um irgendwie auch dabei zu sein, aber nicht dieses fürchterlich langsame Tempo. Das
ja, das ist hier ein richtiger, das ist so ein Flanierpark hier.
Ja.
Also hier flaniert man und dann gibt es bestimmt auch so das, vielleicht so ein kleines Ausflugslokal, ja, wo es Kaffee und Kuchen,
genau,
und vielleicht
drüben,
noch ein Eis
gibt. Alter 30er-Jahre-Bau.
Gibt es das noch? Hat das noch offen?
Das hat der jetzt, ich weiß nicht, zu Corona-Zeiten hat das natürlich alles,
ja, okay,
alles sehr, sehr vage gemacht in seinen Öffnungszeiten. Aber könnte sogar sein, dass wir dort eine Tasse Kaffee
oder... Darf ich oder dich da gleich vielleicht noch einladen?
Kännchen. Draußen gibt es ja nur Kännchen. Das ist hier bestimmt noch so.
Ja.
Und da drüben gibt es ein wunderbares Restaurant, wo man zum Beispiel auch sehr gut vegetarisch essen kann. Das ist im Kuppelsaal drin unten.
Ah,
ganz tolle,
ein wunderschönes,
ganz tolles Restaurant, wo ich jedes Mal denke, ach, wie schade, dass hier keiner ist. Weil das ist hier so ein bisschen verwaist. Also jetzt sind ja hier Menschen im Park, aber dieses Restaurant zum Beispiel hat es, glaube ich, echt schwer.
Nach dieser Podcast-Folge, wir werden noch einige Mal darauf hinweisen, auch in den Shownotes wird das auftauchen.
Besser
wird das
einen Tisch bestellen vorher, auf jeden Fall vorher anrufen.
Genau. Nein, das ist sehr, sehr schön. Ich freue mich total, dass wir hier zusammensitzen. Es geht natürlich auch in diesem Podcast immer ganz viel um Musik und ich habe natürlich das Glück, dass ich dann auch Menschen mal treffen darf, die mich sehr geprägt haben als Musiker und in meiner Jugend. Und ich habe gemerkt, ich weiß nicht, ob es an der Pandemie, an der Zeit lag oder vielleicht auch, ich bin auch viel spazieren gegangen. Ich habe so ein bisschen nostalgische Züge. Also ich habe viel darüber nachgedacht, was waren denn eigentlich so die Stationen und was haben diese Stationen gemacht und wo gucke ich unglaublich gerne wieder zurück. Und das hat natürlich dann gerade in der Prägungsphase der 90er, so als ich irgendwie dann mit 94 habe ich Abi gemacht. Oh, so, ja, das war natürlich ganz prägend. Und deine Band war für mich so die... Also wenn ich ins Studio ging, um Demos mit meiner Band aufzunehmen, musste der Produzent sich dann immer Freedom Circus anhören und sagte, pass auf, Wahnsinn, wir können hier ganz viel machen, aber eigentlich am Ende soll es halt so klingen.
Ach, das ist ja toll.
Und ich habe ja gerade so auf dem Weg hierher noch ein bisschen Musik gehört und jetzt hören meine Kinder das Album.
Ach echt?
Und es ist schön.
Ach Mensch, das müsste ich dann auch mal mit meinen Stieftöchtern probieren, aber da dringe ich irgendwie nicht so richtig durch und ich will mich auch nicht aufdrängen. Also das ist ja, ich meine jetzt gar nicht meine eigene Musik, ich meine die Musik, die mich geprägt hat. die haben so einen ganz eigenen Musikgeschmack und dann denke ich auch, ach, irgendwie ist es auch albern, die sollen sich selber da entwickeln.
Voll.
Und wenn's, ne,
also ich habe mich jetzt auch gewundert, dass meine Kinder ab und zu mal was so jetzt so gehört haben, wo wenn du so eine Schnittmenge hast, ich hätte es auch nicht, auch nicht gepusht. Mhm. Ich meine, bei dir ist natürlich klar, mit welcher Musik du groß geworden bist oder welche Musik du so schon gemacht hast und laufen machst, ist natürlich auch ein weites Feld.
Ja, da muss ich ganz schön viel vorspielen. So das eine Album, also wenn du mich jetzt danach fragen würdest zum Beispiel, wäre ich maßlos überfordert.
Ja.
Dann würde ich sagen, ja, welche, also das Album welcher Musikrichtung würde ich dann als nächstes wahrscheinlich fragen, um es wenigstens so ein bisschen einzugrenzen, weil es wirklich, mein Musikgeschmack ist so ausufernd.
Mhm.
Und es hat sich auch nie irgendwie mal zentriert oder beruhigt, es ist so geblieben. Ich kaufe auch nach wie vor so unterschiedliches Zeugs.
Du kaufst viel
so.
Musik, ne?
Du kaufst
Vinyl, doch, ne? Das habe ich in einem Podcast gehört, da warst du zu Gast bei Volker Pape.
Ja, ja,
genau.
Ja, ja,
da habt ihr viel über... Mhm.
Ja, ich habe immer noch meinen alten Torrens-Plattenspieler, von dem ich seit einem Jahr jetzt weiß, dass das eine Legende ist, also der Plattenspieler.
Genau.
Das wusste ich vorher nicht, ich bin gar nicht technisch so interessiert, aber den habe ich mir mit Anfang 20 gekauft. Das ist einfach so ein schwerer Holzplattenspieler. Mit so einem schwimmenden Feld, wo dann eben die Platten draufkommen.
Ja.
Und als ich eine neue Nadel brauchte, dann hatte ich vorher den Plattenspieler fotografiert, falls er fragt, was das für einer ist. Und dann guckte er auf das Bild und sagte, wow, die Legende, alle Achtung. Und das wusste ich nicht. Also mir den damals geholt und habe den immer noch. Das ist halt auch wirklich eine Investition fürs Leben gewesen. Ja. Also ich denke mal, der wird mich auch bis zum Ende noch begleiten, wenn nichts dazwischen kommt.
Ja.
45er-Tempo ging irgendwann schon seit Mitte der 90er nicht mehr, aber auf 33 kann man immer noch langsam.
Ich schätze dich aber auch nicht so als Single-Hörer ein.
Nee, ich hätte auch nichts, was ich auf 45 hören kann. Obwohl der neue heiße Scheiß ist ja, dass tatsächlich Langspielplatten jetzt auf 45 abgespielt werden. Also das ist mir mit T.S. Ullmann so gegangen. Ich habe mir das T.S. Ullmann-Doppelalbum gekauft und lege das zu Hause auf und denke, was ist denn da los? Barry White. Und naja, dann bin ich wieder hin und habe mich dann aufklären lassen. Ja,
weil es soundmäßig irgendwas
besser macht. Ja, die Qualität verbessert
sich. Breiter geschnitten die Rillen, glaube ich.
Die breiter geschnitten, höheres Tempo verbessert die Hörqualität. Und wäre für mich gar nicht nötig gewesen. Habe ich dann die CD gekauft.
Aber so dieses also ich bin ja auch so ein bisschen auf die Reise gegangen und in unserem ersten kleinen Vorgespräch erzähltest du mir, dass du erst seit kurzem ein Smartphone besitzt.
Ja, tatsächlich.
Und das finde ich sehr faszinierend, wobei ich dir ja schon länger auf Social Media folge und dann immer dachte, hey, warte mal, nee, das geht doch. Aber nee, du hast dir zu helfen gewusst. Und,
ja, der Grund, warum ich jetzt eins habe, ist auch tatsächlich Instagram, weil Instagram lässt sich nur über ein Smartphone bedienen, also zumindest nach meinen Möglichkeiten, technischen Möglichkeiten.
Ich glaube, es ist so, ja.
Ja, ne? Und ja, ich habe mir auch schon sagen lassen, es gäbe da Tricks, aber ich habe sie nicht herausgefunden. Das heißt, ich habe das Smartphone meiner Frau benutzt und irgendwann hatte sie den Code verändert. Also ich konnte nicht mehr, kam nicht mehr rein. Und dann sagte ich, Mensch, hier, ich komme nicht mehr in dein Handy. Ja, ich habe den Code geändert, sagt sie ganz trocken. Und ich sage, und? Das bleibt auch so. Kauf dir selber ein Handy. Und das war eben der Moment, wo ich da ausgeschlossen wurde. Da musste ich mir halt zu helfen wissen. Ne?
Ja.
Ja, und dann habe ich, aber so schlimm ist es gar nicht. Ich hatte tatsächlich eine richtige Scheu. Also ich hatte auch eine halb schlaflose Nacht. Keine Ahnung, was das bei mir, welche Punkte da gedrückt werden durch die Investition oder Anschaffung eines Smartphones. Total albern. Und ich habe dann auch morgens erstmal noch leicht zerknittert meiner Frau vorgeschlagen, dass wir ja mein Handy, was ich jetzt bestellt habe, unserer Tochter schenken können. Sie braucht doch auch ein neues. Also, und dann hat sich das alles überhaupt nicht bestätigt. Herrlich. Ich hatte irgendwie Angst, dass mich das vereinnahmt. Aber das ist überhaupt nicht passiert.
Aber warum hattest du die Angst? Kennst du dich oder hast du es bei anderen beobachtet? Wie ein Handy? Natürlich vereinnahmt. Ich meine, das ist ja nun jetzt auch keine völlig aus der Luft gegriffen, sondern.
Naja, weder noch. Also ich bin weder jetzt besonders gefährdet. Ich war nie süchtig nach irgendwelchen Medien. Könnte mich jetzt. Nein. Natürlich beobachte ich bei Leuten, die einfach nur noch mit ihrem Ding beschäftigt sind. Das ist klar und das nervt. Und manchmal denkt man auch, Mensch, jetzt ist mal 2 Stunden zusammen Auto gefahren, man hätte sich ja auch mal unterhalten können. Ne?
Krass, ne?
Ja, aber ist halt so. Nee, die Angst, ich weiß, ich kann es dir einfach nicht erklären. Ich nutze es auch sehr dosiert. Ja, naja, vielleicht kann ich es doch erklären. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich eben, ich habe eine klare Trennung bisher gehabt zwischen Bürozeit und Freizeit.
Ja.
Also das heißt, diese Work-Life-Balance, das habe ich ganz gut rausgehabt.
Ja.
Und das fand ich auch wirklich nötig, weil ich bin auch jemand, ich gebe, wenn ich 4-5 Konzerte in der Woche gebe, brauche ich mindestens 2 Tage einfach Durchzug.
Ja.
Das heißt auch wirklich nichts. Mhm. Und nicht, dass es Pling macht und man dann doch verführt ist, mal zu gucken, wer jetzt gemailt hat. Mhm. Wenn ich rausging mit meinem Club-Handy damals, dann war ich draußen. Und ganz selten ist es mal jemandem so wichtig, mich anzurufen, dass er nicht mal warten kann, bis ich am nächsten Morgen dann die Mail beantwortet habe. Ich hatte immer vormittags meine Bürozeit und dann, wenn ich dann rausging aus der Wohnung, dann hatte ich eben wirklich Freizeit. Und das habe ich aber auch trotz Smartphone ganz gut hingekriegt, weil ich keine Mails empfangen kann auf meinem Smartphone.
Ja, ich glaube, also sich dort zu disziplinieren, was die Apps angeht, ist wahrscheinlich auch so das.
Ja, ich habe auch Facebook gar nicht auf meinem Handy, also da wäre mir zu viel Verkehr.
Ich habe am Samstag eine Podcast-Folge mit jemandem aufgenommen, etwas jüngere Generation als wir, einer der neuen Popstars mit großem Following und wo Social Media noch wichtiger ist, glaube ich, mit, ich weiß gar nicht, wie viel 100.000 Follower der hat. Und der hat eine richtige Social Media-Pause gemacht, mal ein halbes Jahr, so richtig. Mhm. Also das ganz runtergefahren und dann auch bewusst selektiert, welche Apps sind denn da noch so und welche Fragen ständig nach? Hallo, bist du noch da? Hier bin ich, brauche deine Aufmerksamkeit. Ich habe was für dich. Aber interessant, also so Bürozeiten. Wie bist du so ein strukturierter strukturierter Mensch?
Ja, ich bin sehr...
Immer schon gewesen?
Nee, das glaube ich nicht. Also kann ich nicht mehr so gut beurteilen. Ich denke mal, als junger Mann war ich das noch nicht so. Kann mich noch an Ermahnungen erinnern meiner damaligen Freundin, doch auch mal den Staubsauger zu benutzen. Also da war ich fürchterlich faul und auch verwöhnt von zu Hause aus.
Okay.
Aus heutiger Sicht gar nicht mehr nachzuvollziehen, weil heute werde ich liebevoll Putzteufel genannt. Und ich bin sehr ordentlich, sehr strukturiert. Das liegt vielleicht daran, dass mein Leben oder unser Leben, da kannst du ja auch ein Lied von singen, doch sehr unstet ist. Wir wissen einfach nicht, wo spielen wir morgen, wie wird das sein und wie kommen wir da hin und wie kommen wir da wieder weg. Und das heißt, wir gehen ja nicht jeden Morgen irgendwo hin, wo wir wissen, was uns erwartet.
Ja.
Und ich habe mit meinen drei Projekten wirklich so viele Überraschungsmomente. Und da glaube ich, brauche ich das, dass zumindest zu Hause alles an seinem Platz liegt. Und ich, wir nehmen das alle mit Humor, wenn ich wieder den Kugelschreiber in die richtige Richtung lege und so. Also die Kinder beobachten das ja auch voller Interesse, was ich so mache. Und der Duschvorhang muss dann eben auch ordentlich aufgezogen sein und so. Also das sind so Kleinigkeiten, die mir mein Leben einfach schöner machen. Ich habe das auch den Kindern so erklärt. Ich sage, das ist einfach so, als wenn mir jemand an den Haaren zieht, wenn das nicht so ist. Und natürlich könnte ich jetzt eine Therapie dagegen machen, aber man kann es auch einfach hinnehmen.
Nee, andere machen ja eine Therapie, um so zu sein wie du.
Ja, also
so.
Das habe ich wirklich nicht mehr nötig.
Nein, aber das ist interessant, weil vielleicht fangen wir dann doch ein bisschen früher an. Ich bin natürlich auch sehr nochmal über dieses Jim Morrison-Ding gestolpert. Das war mir ja zum Beispiel damals, als ich ja die Band Terry Hoax entdeckte und selber auch so lange Haare hatte und Sänger werden wollte und ich natürlich so ein Role Model gefunden habe in dem Moment hier in Hannover auf diversen Open Airs, denen ich euch so hinterhergefahren bin, immer mal wieder. War mir gar nicht so bewusst, dass tatsächlich auch dann zu der Zeit ja scheinbar, Anfang der 90er, Jim Morrison so ein, schon auch so, wie nanntest du es in dem anderen Gespräch, was ich hörte, eine Gebrauchsanweisung.
Seine Biografie. Keiner kommt hier lebend raus. Ja, ja.
Richtig.
Ja, die hatte ich zwar schon ein paar Jahre vorher gelesen, aber das wirkte noch unheimlich lange nach in mir. Und als ich die Biografie das erste Mal las, habe ich ja selber noch gar nicht Musik gemacht.
Ja.
Und erinnerte mich dann später daran. Und da war ich schon sehr, sehr fasziniert. Aber vielleicht aber auch ähnlich fasziniert wie von Frank Sinatra oder so. Also ich war schon immer jemand, der auch andere Menschen studiert hat. Also wirklich genau hingeguckt hat, was macht er jetzt mit dem Fuß? Was macht er mit der Oberlippe? Warum fasst er sich jetzt da ans Ohr? Und das habe ich immer alles so nachgemacht. Und aus diesem ganzen Nachmachen kristallisierte sich dann irgendwann, glaube ich, auch ein eigener Habitus und eine eigene Identität heraus.
Ja.
Aber wirklich gefunden habe ich die, glaube ich, dann erst so mit 1992, 93 so. Ich würde sagen, mit dem dritten Terry Hoax Album. Also am Anfang von Freedom Circus war ich wirklich noch eine Persiflage oder von Jim Morrison, ohne dass jemand lachen musste. Aber wenn ich Bilder von damals sehe, denke ich schon, Manometer. Also ich hätte mich, glaube ich, ein bisschen albern gefunden. Aber das hat man mir abgenommen. Ich habe es offensichtlich sehr authentisch vorgetragen.
Ja, und ich habe die Biografie damals auch gelesen. Ich weiß nicht, ich war im Urlaub auf Sylt mit zwei Freunden. Wir so schön, alle auch so Backpacker-mäßig, jeder eine Akustikgitarre dabei und dann auf dem Campingplatz in Hörnum. Und ich fuhr dann immer, setzte mich auf die Parkbank und fühlte mich dabei echt gut, mir eine Flasche Rotwein zu kaufen und die Biografie zu lesen.
Ja.
Und fand mich da, und deswegen, als du sagtest, oh, da hättest du dich da so wiedergefunden, habe ich gedacht, stimmt ja, da war doch was, gibt's doch gar nicht. Nee, ich muss jetzt nochmal reingucken. Aber jetzt zum Thema strukturiert, zum Thema, ich bin, glaube ich, auch ein sportlicher Mensch. Mhm. Und dann dieser Exzess, war das auch mal, wenn du das sagen magst, war das auch durchaus, was du nun mal nach in den frühen Jahren des Rockstar-Seins ein bisschen nachgeeifert hast?
Ja, allerdings wirklich sehr wohl dosiert bei mir. Also es glauben mir manche Leute, die mich damals schon kannten, gar nicht, dass ich zum Beispiel nie harte Drogen genommen habe. Also ich bin übers Kiffen nie hinausgekommen. Und auch damit habe ich wirklich keine positiven Erfahrungen gemacht. Ich bin mit einem sehr sensiblen Körper, was das angeht, versehen. Das schlägt immer bei mir alles ein wie eine Bombe. Ich wäre mal beinahe abgekratzt nach einem Joint, den ich mir, glaube ich, auch viel zu... Den habe ich mir bauen lassen. Und ich hatte bis dahin noch nie selber was gemacht. Und ich wollte der Freundin meines Bruders imponieren.
Ja.
Und dann gab sie mir dieses kleine Piece Und ich gab es wiederum einem Kumpel weiter, der draußen vorm Club saß und sowieso gerade einen baute. Und der fragte noch völlig bekifft, alles? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich dachte, ist ja so klein. Das ist doch gerade mal so groß wie ein kleines Stück Schokolade. Und dann, ja. Und dann grinste er mich so an und sagte, das ist ja geil. Und das Ding habe ich fast alleine geraucht, weil die Freundin meines Bruders dicke Backen machte, als sie das erstmal zog. Und dann habe ich das, und dann fand ich mich irgendwann wieder auf der Rückseite dieses Clubs vor so einem Auto liegend, hatte wirklich Todesängste, weil ich dachte, wenn das Auto jetzt losfährt, ich kann ja nicht mehr Hallo rufen. Und dann dachte ich, jetzt liegst du hier mit 19 und das war's. Das ist das armselig. Also ich weiß noch, dass ich mich richtig geärgert habe, dass ich es jetzt so verkackt habe. Naja, und dann bin ich aber doch morgens um 4 wach geworden und war tagelang völlig neben mir. Ein Kumpel hat mich damals immer mit Hühnerbrühe aufgepäppelt und so. Und meiner Mutter habe ich erzählt, ich bin mit meinem Kumpel und alles gut. Und naja, das war nicht schön. Und danach habe ich erstmal jahrelang immer den Raum verlassen, wenn jemand gekifft hat. Also so viel zu meiner Drogenkarriere. Ich habe nur, ja, ich habe schon viel getrunken, aber auch nicht so viel wie manche meiner Freunde. Also ich trank Bier hauptsächlich, weil auch mit allem anderen ich nicht so gut umgehen konnte. Bringt ja auch nichts, wenn du dann einfach irgendwann aufs Gesicht fällst und dann war es das für den Abend. Und mit Bier, das konnte ich dann dosieren. Aber auch das war Mitte der 90er vorbei. Da habe ich gemerkt, das bekommt mir einfach nicht. Mein Körper wehrt sich mit Händen und Füßen gegen den Alkohol. Ich hatte nach 10 Bier, wo andere sagen, so mache ich mich warm, hatte ich 2 Tage Gallekotzen.
Wenn man da nicht drauf hört, dann geht man, glaube ich, über die Schwelle, die dann doof wird.
Ja.
Oder man hört halt.
Ja, ich sah auch immer scheiße aus. Ich hatte immer einen dicken Hintern und so ein komisch schwammiges, dickes Gesicht. Also wenn ich Bilder von früher sehe, denke ich, ja, das war dieses viele Bier. Das bekommt einem einfach nicht.
Aber
schön wird davon keiner.
Also Thorsten Winkfeld hat mir mal erzählt, als ich frage, erzähl doch mal, wie ihr damals da in Hannover, wie und dann Olli Pera und so, und wie waren das? Und hat er mir mal erzählt, du hättest eigentlich auch Fußballprofi werden können.
Das sagen die das nur so am Rande mitbekommen haben. Die, mit denen ich zusammengespielt habe, die wissen das schon einzuordnen. Aber ja, ich glaube ja, ich hätte mit ein bisschen mehr Disziplin bestimmt. Aber das ist genau der springende Punkt. In dem Alter, Teenageralter, fehlte mir die. Ich interessierte mich für vieles und nicht nur für eine Sache.
War das denn wohl mein Handy professionellerweise? Warte mal, ich mach das mal eben so.
Entschuldigung. Mach doch nicht.
Aber das,
also ich war, glaube ich, ein besserer Tennisspieler, noch ein besserer Tennisspieler als Fußballer. Ja, da hatte ich auch tatsächlich mal eine Einladung zu so einem, was war das, Trainingslager. Ich habe so ein Sichtungsturnier im Endspiel verloren, kläglich, weil der mich so ausgeguckt hat. Da habe ich meinen Schläger kaputt gemacht noch, weil ich einen Wutausbruch hatte. Und dann haben sie aber trotzdem wohl das Talent entdeckt bei mir. Und dann kriegte ich eine Einladung unter der Schirmherrschaft von Günter Bosch, der dann 2 Jahre später Boris Becker zum Wimbledon-Sieger machte.
Ja.
Trainingslager auf irgendeiner kanarischen Insel, 14 Tage. Und das habe ich ausgeschlagen, weil ich zeitgleich zu 96 wechselte, von unserem Dorfverein zu 96, und dachte, ach, ich spiele Fußball, das ist Mannschaftssport, gefällt mir auch besser. Diese ganzen Lackaffen beim Tennis haben mich provoziert. Und mein damaliger Tennislehrer ist fast wahnsinnig geworden. Ja. Weil er sagte, er hätte sein Leben lang auf so eine Chance gewartet und ich kriege das einfach so mal und schlage das aus. Konnte er nicht verstehen. Der ist heute noch sauer auf mich. Ich habe ihn vor ein paar Jahren mal beim Geburtstag meines Bruders gesehen und dann habe ich ihn angesprochen und sagte, hör bloß auf, mich darauf anzusprechen.
Krass, ne?
Ist heute noch unter Dampf.
Das gibt's doch gar nicht. Aber ich meine, 3 Fragen von Elvis hat ja auch was mit der einen Frage, die mich ja auch so sehr gepackt hat, als er vor mir stand, mein kleiner Sohn mit dem Zettel. Was kannst du gut? Du bist ja auch so einer, wo immer wahrscheinlich alle gesagt haben, ja, der kann irgendwie so alles. Und dann, jetzt kann der auch noch singen. Das kann wohl nicht wahr sein.
Schule konnte ich nicht so gut.
Okay.
Also da habe ich mich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert.
Ja, aber warum? Weil du dachtest, brauche ich eh nicht, oder?
Weiß ich auch nicht. Also die Schule hat mich, und andersrum auch, wir haben uns gegenseitig total auf dem falschen Fuß erwischt, glaube ich. Habe ich mir das Leben selber schwer gemacht. Also laut meiner Mutter, die hat das schon so oft wiederholt, diesen Spruch, Einschulung, alle Kinder euphorisiert, ich völlig verkrampft und komme nach Hause und sage zu meiner Mutter, da bleibe ich nicht lange. So ganz entschlossen, wütend, So, weil diese Klassengemeinschaft und, weiß auch nicht, die stinkenden Gemeinschaftsklos. Also es gab viele Gründe. Heute noch kriege ich Beklemmung, wenn ich in eine Schule reingehe.
Ist dein Ernst?
Schlimmer als im Krankenhaus.
Das ist verrückt.
Ja, aber ich kann es nicht erklären. Also entweder habe ich irgendwas, nee, das kann ja nicht sein. Ich war ja von Anfang an dagegen. Also es ist auch nichts passiert oder so. Ich habe, wie gesagt, ich sollte mich mal irgendwann, da war ich dann, glaube ich, in der 7. oder 8. Klasse, sollte ich mich vor der ganzen Klasse für meine Schandtaten entschuldigen.
Ja, okay.
Und das habe ich nicht hinbekommen. Stattdessen habe ich gesagt, ich hasse euch alle. Also ich habe mich da in so eine Rolle gebracht. Das hat mit meinem jetzigen Leben oder sonstigen Leben überhaupt nichts zu tun gehabt. Ich war immer ein geselliger, auch ein bisschen beliebter Junge. So.
Und kommunikativer Mensch.
Ja, egal, wo ich hinkam, immer Freunde gehabt, nur in der Schule. Da war ich tatsächlich
richtig Outlaw. Ja, aber wie du sagst, ne, vielleicht ist es eben auch wirklich dieses, also meine Frau ist ja Grundschullehrerin und ich habe jetzt mein Sohn kommt jetzt in die, der Große kommt in die 4. Klasse, der Kleinere kommt in die 1. Klasse. Und immer wenn ich das so beobachte, habe ich auch gedacht, ich glaube, wir haben sehr viel Glück gehabt mit den PädagogInnen, mit den Menschen, mit den Eltern, anderen. Das war ein Miteinander, wo ich auch immer dachte, oh, geht man da jetzt hin und ist das alles? Also, ich weiß ja nicht, also du kennst das ja vielleicht auch so, also aus heutiger Sicht ist man ja immer so ein bisschen, ja, das, der macht so Musik. Und was macht der denn eigentlich? Und dann geht man zum Elternabend und so dieses, ne? Mhm. Und trotzdem sich da aufgehoben zu fühlen. Ich glaube, das ist, darum geht es ja wahrscheinlich ganz viel. Aber hast du denn eigentlich, hast du irgendwas Ordentliches gelernt? Hast du irgendwas
studiert oder sowas? Ja, nee, ich sollte. Also es gab irgendwann, da ging der Sommer 1987 ging dem Ende entgegen und ich hatte mich immer noch nicht irgendwo beworben und gar nichts, keine Ausbildung. Also ich habe nur bis zur 10. Schule gemacht und war meine Bereitschaft aufgebraucht.
Ja.
Und auch scheiße für meine Eltern, hatten sie sich, glaube ich, auch anders vorgestellt, ne, und dachten immer, ich verbaue mir was und so. So, und dann irgendwann kam mein Vater zu mir und sagt, was machst du denn jetzt eigentlich? So, alle fangen irgendwas an und... Und dann habe ich mal gucken gesagt. Und dann hat mein Vater gesagt, jetzt stell dir das mal einfach andersrum vor. Das hat er schon ganz schlau angestellt. So, du hättest einen Sohn, der wäre so wie du. Und der würde auf die Frage, was machst du denn jetzt, mal gucken, antworten. Wie würdest du dich da fühlen? Und dann hatte ich schon immer ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Und dann habe ich gesagt, ja, würde ich mir Sorgen machen. Ja, genau. Und mein Vater war damals Filialdirektor bei einer Versicherung. Und der sagte dann, du kannst ja auch bei uns anfangen. Das sagte er ganz kleinlaut und so, ne? Und ja, weil es ihm selber fast ein bisschen peinlich war. Schön. Aber er meinte, du kannst ja 2,5 Jahre, weißt du, du kriegst doch gleich im ersten Lehrjahr, kriegst du so viel. Das hat mich auch beeindruckt, ne? Die, weiß nicht, 700 netto oder so.
Und kannst du komplett behalten.
Mark, ja, so viel Geld, mein Gott. Und dann habe ich gedacht, okay, mache ich. Mir einen Anzug gekauft und eine Krawatte und dann habe ich da angefangen. Und nach einem halben Jahr ruft mich der Bürovorsteher der Filiale, in der ich gelernt habe, das war dann nicht die meines Vaters, weil wir das so natürlich trennen wollten, rief ich zu sich und dann sagte er, Herr Perau, ich beobachte Sie ja jetzt hier meinen ganzen Tag durch die Glasscheibe. Ich mache Ihnen jetzt mal einen Vorschlag. Gehen Sie mal zu Ihrem Schreibtisch, räumen Sie den auf und fahren Sie nach Hause und erklären Sie Ihren Eltern, dass Sie was anderes machen wollen. Der war sehr weise.
Ja.
Ja, und seitdem bin ich Musiker.
Also okay, das heißt, hat es irgendwie schon eine Band und dann...
Ja, das ging parallel. Also ja. Als ich dann aufhören wollte, also meine Ausbildung abbrach, tat ich das auch mit der Argumentation, ich will auch lieber Musik machen. Weil da gab es schon die Band, das war nur noch sehr abstrakt für meine Eltern. Ich wohnte damals noch zu Hause und gab ja nichts zum Vorspielen und so. Nee. Also das war wirklich alles so ganz, ja.
Ja, müsst du mal zum Konzert
ganz kommen. Ganz neblig für meine Eltern, wie das jetzt werden soll. Und natürlich gab es auch die Argumentation, mein Gott, wie viele Jungs glauben, ne, das Zeug dazu zu haben. Und als ich dann das erste Mal mit einer Kassette nach Hause kam und 4 Demosongs und ich weiß das wirklich noch wie heute, wie die Orgelpfeifen auf dem Sofa saßen und sich das anhörten. Und dann erste Frage, und das bist du, der da singt? Ja. Und was singst du denn da? Ja, die Texte, die ich geschrieben habe. Du hast die Texte geschrieben, ja. Das ist ja Wahnsinn. Und dann guckten sie sich gegenseitig an, wie sie sich heute noch immer angucken, wenn sie irgendwas toll finden oder sich gegenseitig vergewissern wollen, dass sie gleich denken. Und waren voller Bewunderung. Also das war von heute auf morgen, waren die dann Fans und Unterstützer und so eine ganz ehrliche Begeisterung bei meinen Eltern. Weil die sind ja auch musikbegeistert und dass dann ihr Sohn aus zumindest ihrer Sicht unerfindlichen Gründen plötzlich dieses Talent entwickelt, weil das gab es vorher nicht bei uns in der Familie. Mein Bruder ist Arzt geworden, meine Schwester ist Lehrerin und ich bin halt der Einzige, der sowas macht und das fanden die auch toll. Ich wollte mal irgendwann aufhören, 2000, da hatte ich die Schnauze voll war und da sagte mein Bruder den schönen Satz zu mir, Olli, du musst weitermachen, weil du machst das ja nicht nur für dich.
Boah, nein.
Ja, das fand ich sehr schön. Ich würde das doch stellvertretend für die ganze Familie machen.
Ja.
Die leben das ja alle mit.
Die haben das immer so, also klar, dann kam irgendwie so, ne? Dann kamen die 90er und dann kam, ich glaube, Freedom Circus war ja auch ein richtiger Chartkracher, ne? Das ging dann Hochzeit des beginnenden Musikfernsehens, dieser ganze Hype um Viva und MTV, ihr mit einer Hitsingle, Policy of Truth damals, glaube ich, einem aufwendigen Video. Wie war damals denn hier? War das nicht damals auch so ein bisschen so, dass hier in Hannover so ihr so alle so aus dieser Ecke, Fury, Olaf Heine, da gab es doch noch einen, der dann auch nach L.A. gegangen ist, Videoregisseur.
Martin Weiß.
Genau, Martin Weiß. Ja. War das nicht alles? Ist das
ja,
dann das quasi so
eure? Ja, allerdings beide haben mit Terry Hawks angefangen. Also Olaf Heine hat ja seine ersten Bandfotos mit uns gemacht. Er schickte einfach einen Brief an unser Management und würde doch gerne mal die Band nicht nur beim Konzert fotografieren dürfen, sondern eben auch mal richtig sich mit uns treffen. Und von da an, seitdem bin ich mit Olaf befreundet und mit Martin Weiß. Der sagte dann irgendwann zu mir, hier, pass auf, ich hätte mal Bock, ein Video zu machen. Hatte er noch bis dahin noch nie gemacht. Hatte so kleine Werbefilme gemacht und so. Mhm. Und hier, mein Kumpel hat eine Super-8-Kamera. Lass mal an Baggersee fahren. Und da haben wir Policy of Truth gedreht.
Ehrlich?
Naja, die Plattenfirma hat, glaube ich, noch 2000 Mark für Martin dafür locker gemacht, weil sie auch nicht der Meinung war, dass es mehr wert wäre. Außerdem wird sowieso nie gezeigt. Und dann lief das ja über ein Jahr in der Heavy Rotation.
Ja.
Und Martin war plötzlich Videoregisseur von Beruf. Ja, bei Olaf Heine ja genauso. Also eine unfassbare Karriere, die beide gemacht haben. Also bei Olaf habe ich jetzt wieder gesehen, dass er die komplette Adidas-Kampagne gemacht hat für die deutsche Nationalmannschaft. Viel höher geht es dann auch nicht mehr. Ne?
Der macht ja zwischendurch auch immer sehr künstlerische Projekte noch.
Ja.
Ne? Also ich, wo bleibe ich mit meinen
Projekten, die
für meine Seele, für meine Künstlerseele einfach wertvoll sind. So. Und ich glaube, das hinzukriegen, ist wahrscheinlich auch...
Ja,
ist für dich auch wahrscheinlich so ein Balanceakt dann immer so gewesen, wenn du sagst, 2000 war sowas...
Ja, da hatte ich mein Soloalbum gerade veröffentlicht und das hat nicht funktioniert und das war auch schmerzhaft und so. Und,
das war richtig relativ groß auf, du warst in Los Angeles damals, hast da gelebt, richtig?
Ich habe da noch mal ein Video gemacht mit Martin Weiß zusammen.
Ja.
Und Olaf Heine hat die Fotos gemacht, also da trafen sich die ganzen
die
Leute
Szene
alle
ich
wieder.
Übrigens, glaube ich, ausgerechnet.
Ausgerechnet sie. Und noch viel bitterer als die Tatsache, dass es nicht gut lief, das Album. Also aus heutigen Maßstäben würde man sagen, das ist richtig durch die Decke gegangen, was die Verkäufe angeht. Aber man hat ja viel Geld in das investiert, deshalb war es in dem Verhältnis damals ein Flop. Aber noch bitterer war die Erkenntnis, mich selber bei Kai Pflaume Nur die Liebe zählt im Fernsehen zu sehen. Und ich habe mich selber nicht wiedererkannt. Also ich hatte mich da einfach irgendwie verlaufen. Ich habe zu spät Stopp gesagt oder so. Also man hat versucht, mich und meine Musik da in eine Ecke zu drängen. Und das ist mir auch nur einmal passiert. Ansonsten bin ich da sehr konsequent und sehr bockig, wenn ich merke, das bin ich nicht mehr oder es macht mir keinen Spaß mehr.
Ja.
Aber da war ich auch nach 4 Jahren, wo dieses Album eigentlich fertig war und einfach nicht rauskommen wollte. Mhm. Und dann fand sich eine Plattenfirma und die hat gesagt, komm, wir investieren richtig Kohle und du machst ein Video in Los Angeles und Fotos mit Olaf Heine und die glaubten an diese Platte.
Mhm.
Aber eben unter den Bedingungen, die dann so waren, wie sie waren. Und das war... Ja, da brauchte ich ein bisschen, um das alles zu verdauen.
Die Initialzündung war, also Terry Hawks hat sich ja, glaube ich, so Mitte der 90er, ne, habt ihr noch 96 glaube ich, noch
genau.
Das Album gemacht, ne, mit dem deutschen Titel, wie er noch...
den Kindern geht es gut und sie lassen grüßen.
Genau. Mhm. Englischsprachiges Album mit einem deutschen Titel,
das
kann man auch mal machen.
Ja.
Also Okay, und dann, wenn ich das so richtig recherchiert habe, war so klar, dass das ausläuft, dass man einfach musikalisch, weil ich habe immer mal so von musikalischen Differenzen gelesen.
Ja.
Ja.
Ja, es gab, die gab es tatsächlich. Es gab aber auch persönliche Schwierigkeiten. Ja. Mein Gott, wir hatten 8 Jahre miteinander so viel Zeit verbracht, wie das halt so ist. Ne? Und dann gab es halt irgendwann so eine Aussprache, die es eigentlich sein sollte, die dann aber so nach hinten losging, dass ich dann morgens gesagt habe, dann will ich jetzt auch nicht mehr.
Okay.
Ach, ja, blöd. Also man kann ja ganz locker und befreit darüber reden. Das war aber auch für mich ein echter Spießrutenlauf, so, weil man mir da wirklich die alleinige Schultern gab von Seiten der Fans. Und du wirst das vielleicht auch wissen, wenn Leute wirklich etwas lieben. Und wir hatten ja so ein paar Fans, denen wir wirklich was bedeuteten. Ja. Die haben mich dann eben da so als den Bösen ausgeguckt. Und dann bist du durch Hannover gegangen, wo man dich erkannte. Und dann ständig musste ich mit irgendwem diskutieren bzw. mich rechtfertigen. Mhm. Hier, da ist er, das Arschloch. Guck mal, das Arschloch da. Jetzt willst du die ganze Kohle alleine machen, ne? Und so, das habe ich dann nicht auf mir sitzen lassen, weißt du?
Ja.
Oh, da habe ich mir das Leben auch selber schwer gemacht, indem ich wirklich mit jedem Hinz und Kunst dann gelabert habe. Mhm. Aber mir war es ein Bedürfnis.
Ja.
Und weil es so ungerecht war. Damit hatte das wirklich überhaupt nichts zu tun.
Hattest du denn das Gefühl, dass es, dass sich auch das Interesse und auch der Druck sich sowieso so ein bisschen auf dich dann so zentriert hatte? So der, ich meine, klar, ne, so ein Popstar, wie er im Buch steht, eben vorhin schon so, irgendwie der Typ kann alles, wo ist denn da? Da muss doch ein Haken sein. Mhm. Und trotzdem macht er das irgendwie alles klar. Und kamen dann so von außen immer Leute an dich heran und gesagt, Olli, aus dir könnte, du könntest doch noch...
Ja, das gab es auch. Ja, auch angesichts solcher Tatsachen, dass ich da immer loyal war, auch in solchen Situationen. Und es für mich ganz klar war, die Musik mache ich mit der Band. Und ganz bestimmt nicht als Solokünstler. Und jeder hat ja dann auch gemerkt, als ich mein Soloalbum machte, okay, das hat jetzt mit Terry Hookson wirklich gar nichts mehr zu tun. Der hat einfach einen eigenen Plan verfolgt, musikalisch. Also mir wäre das... Ich wäre mir total doof vorgekommen. Viele haben mir das ja vorgeschlagen. Mach doch einfach das, nur ein bisschen poppiger oder so. Aber das war nicht mein Plan. Im Grunde bewegt man sich ja als Sänger einer Band immer so in dem Spagat. Man will Teil einer Band sein und der Kumpel. Mhm. Ne? Und einfach nur ein Fünftel, wie jetzt in unserem Fall.
Ja.
Und gleichzeitig kriegt man aber nach außen hin unheimlich viel Aufmerksamkeit. Und die anderen müssen auch wiederum damit klarkommen. Das ist ja nichts, was mir jetzt leichter fällt als meinen Bandkollegen. Weißt du, wenn dann immer nur heißt, wo ist ein Olli? Mhm. Ne, wir wollen ein Interview machen, wo ist ein Olli? Das stelle ich mir auch andersrum ziemlich doof vor. Ne? Und da nicht zur ungeliebten Person zu werden, ohne dass man was dafür kann, das ist gar nicht so einfach.
Naja, und war es nicht auch so ein bisschen so, dass in den 90ern das eben durch Video, durch Musikfernsehen, Musik wurde natürlich auch noch mal ein bisschen visueller, ne? Mhm. Also und dann, ja, Fotografie wurde auch noch mal so ein bisschen zur Kunstform, dann wurde es ein bisschen digitaler und dann, ich meine, es war weit vor Instagram, aber es war, hatte und war es dann so ein bisschen, dass so Leute kamen und sagten, ja komm, dann geh mal solo, weil du gerade sagtest, du hast dich nicht wieder erkannt in dem, was es dann geworden ist. Hat sich das dann so ein bisschen auch so businessmäßig verselbstständigt?
Ja, das war ein bisschen aus der Not heraus geboren. Ich hatte dieses Soloalbum gemacht, was Ende 96, also ich hatte mich gerade getrennt, explosionsartig aus mir rausgeflossen ist. Ich habe das mit einem Kumpel zusammen, mit Sven Häusler, damals Gitarrist von Big Light, in Berlin gemacht. Das war so ein richtiges Berlin-Album. War, glaube ich, 2 Monate bei Sven zusammen gekocht, zusammen Musik gemacht. Ja. Er hat seinen Kram gemacht, ich bin mit durch Berlin spazieren gegangen. Und dann waren, glaube ich, so 10, 11 Songs fertig, die irgendwo zwischen Soul, Hip-Hop und Gorillas anzusiedeln waren. Ja. So geiles Zeugs. Und unser damaliger A&R von der Metronom, also mit der Plattenfirma, mit der wir mit Terry Hoaxen Vertrag hatten, Der hörte sich das an und war völlig aus dem Häuschen und sagt, was für geiles Zeug, bringe ich sofort raus. Und ich dachte, das geht ja echt einfach. Ja, dann war es aber eben doch nicht so einfach. Der meldete sich nicht zurück, wie es dann eben manchmal so ist, weißt du. Und der meldet sich auch nicht mehr. Und plötzlich droht sowas im Sande zu verlaufen. Das heißt, diese Anfangs-Euphorie, Spontanität ging völlig verloren. Und dann fand sich damals Edel, die sagten, ja, wir machen das Album, aber wenn du noch mal zwei Songs vielleicht mit dazu nimmst. Und dann habe ich angefangen, mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen ich unter normalen Umständen wahrscheinlich nicht zusammengearbeitet hätte. Und plötzlich klang es dann auch so ein bisschen wie Xavier Naidoo, der damals, glaube ich, gerade anfing. Und,
ja, das war die Zeit.
Oh, genau. Schlimm. Und da wurde ich mit Sachen verglichen, mit denen ich nun wirklich nicht verglichen werden wollte. Und
ich habe das Video noch mal gesehen. Ne? Und ich hab mir damals die Single gekauft. Ich weiß noch, im Ohr in Münster. Ich wohnte daneben an. Aber ich meine, es war halt aber auch so ein richtiges Popstar-Video, ne? Ja. Also richtig international Popstar-Video mit allem Porsche über ein Lake Mirage war das wahrscheinlich auch.
Ich hatte nicht meinen Führerschein.
So hat man nicht
gesehen. Nee, hat man nicht gemerkt. Ich bin ja auch immer schon heimlich gefahren.
Konnte fahren. Nein, aber das war halt, ne?
Ja.
Das war schon so.
Und das, wie gesagt, wenn ich dieses Video sehe, das ist lustig, das mal jemandem zu zeigen, so, weil die dann sagen, wie, sowas hast du auch schon mal gemacht?
Ja, krass.
Und ich wurde dann als Mann des Jahres gewählt von der Playgirl. Also so Sachen, wo man, was ja mit meinem normalen Leben heute sowieso nichts mehr zu tun hat. Also das, ja. Also das ist schon alles verrückt. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich da aus der Nummer wieder rausgekommen bin. Ich habe dann einfach Giuliano Rossi für mich entdeckt. Und das hat mich wieder zurückgebracht zu meinen Wurzeln.
Und das fing eigentlich auch dann so an, also nach dieser 2000er-Krise kommen, ich mache noch was ganz anderes.
Ja.
War dann, nee, warte mal, da ist doch irgendwas, was...
Ach, das war ein Riesenglück. Also die besten Sachen entstehen ja aus Zufällen.
Ja.
Und ich habe damals auch angefangen zu jobben. Das erste Mal musste ich dann mir mal was dazu verdienen. Das war auch nicht schlecht, so ein Rhythmus und zu wissen, was man am Ende des Monats, dass man Geld hat überhaupt und damit eben arbeiten kann und planen kann. Und das tat mir gut, das hat mich beruhigt. Parallel dazu bekam ich ein Engagement von einem Club hier in Hannover, das Acanto, einmal im Monat, glaube ich, oder alle zwei Monate als Giuliano Rossi dort zu spielen. Robbie Williams hatte gerade Swing When You're Winning veröffentlicht und alle Welt wollte Swingmusik hören und irgendjemand erinnerte sich an Giuliano Rossi, den ich doch 1996 schon mal habe aufleben lassen und mit dem ich ein paar Konzerte gegeben habe. Gab einen Fotografen in Hannover, der das da vermittelte damals. Und dann spielte ich da und dann war dieser Laden, da passten so maximal 400 Leute rein, der war jedes Mal knüppelvoll. Und dann sang ich Swingmusik.
Ja.
Ja, und dann machte ich da mein erstes Album. Und da gab es auch gleich eine Plattenfirma aus Bochum, Roof Music, die das veröffentlichen wollten. Und ja, plötzlich wurde das tatsächlich zu meinem Beruf. Und konnte dann auch wieder aufhören zu droppen, weil das wieder gut lief. Und seitdem gebe ich halt so meine 70, 80 Rossi-Konzerte im Jahr.
Aber bist du denn so ein... Ich versuche das immer... Also wenn ich dich so sehe, bist du so, für mich jetzt wirkst nicht so als jemand, der so nach den Sternen greift und sagt so, ey, also ich kann mir vorstellen, dass da immer Leute waren und sagten, ey Olli, da könnte noch viel mehr gehen, du könntest doch, also damals vor allem, ne, Terry Hoax und so, jetzt, das könnte, du hast internationales Format. Hast du Freude daran, an dir eine gesunde Basis zu erarbeiten und zu sagen, ey, boah, da bin ich selbstbestimmt, da bin ich...
Ja, wahrscheinlich ja. Also das ist schon eine sehr persönliche Frage, weil das ist wirklich, das geht ja auch so an irgendwelche Urängste, so, ne, Kontrollverlust.
Also wenn du das sagen magst, um
Gottes Willen. Ja, ich mag das ruhig mal sagen jetzt. Nur ich habe da jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen, aber es gibt es natürlich. Auch mein Freund und Pianist Lutz Krajenski, der ein unheimliches Karrierestreben hat. Auch das guten Grund dazu. Also der ist unfassbar gut. Aber das ist eben einer, der will unbedingt. Der hätte nichts dagegen, nach den Sternen zu greifen. Und der sagt immer wieder, Olli, wenn du nur wollen würdest. Ne, das ist so ein Satz, den ich von ihm immer und immer wieder, du weißt ja, wie ich das denke, du weißt ja, wie ich dazu stehe, ne, du willst ja nicht. Und so, er konfrontiert mich immer wieder mit dieser unausgesprochenen Entscheidung. Das kann schon sein, dass ich damals 2000 auch einen Knacks weggekriegt habe. Es gab eine Situation, die würde ich tatsächlich ohne Übertreibung als traumatisch beschreiben. Da hat mir der damalige Pressebeauftragte bei einer Taxifahrt die Pressemappe nach hinten gereicht und sagt, kannst ja mal lesen. Das sind so die Kritiken von deinem Album. Und das war so verheerend und das war auch so unter die Gürtellinie teilweise. Na, aus Hannover kann ja nichts Besseres kommen und sowas. Nur mal ein Beispiel. Und ich las das so und ich merkte, ich bin dafür tatsächlich viel zu sensibel. Das kann ich überhaupt nicht, dass mir wildfremde Leute so ans Bein pinkeln, das kann ich überhaupt nicht ertragen. Und ich war tagelang richtig unglücklich über diese Situation und dachte, auf der einen Seite musst du dein Gesicht hinhalten und dich auf die Bühne stellen, aber du machst dich dadurch natürlich zwangsläufig immer angreifbar. Und ich glaube, aus dieser Erkenntnis heraus habe ich für mich einen Weg gefunden, davon gut leben zu können, aber trotzdem nicht alles auf eine Karte zu setzen. Vielleicht habe ich mich deshalb auch auf 3 Projekte verteilt, um besser stehen zu können. Also dieses Gefühl, weißt du, Plattenfirmen funktionieren ja auch so. Die sagen, okay, wir haben jetzt ein Zeitfenster von 3 Monaten, dann muss das Ding durch die Decke gehen oder das war's. Und diese Niederlage, das muss man ja auch immer erstmal hinkriegen, das wegzustecken. Weißt du, wenn du einmal rausgeflogen bist bei einer Plattenfirma, sich dann wieder aufzurappeln und so, und dann hast du dieses Stigma. Und das ist in meiner Welt, findet das ja gar nicht mehr statt. Ich bin ja mein absolut eigener Herr, ich bin mein eigener Manager. Keiner ruft mich an und sagt, Olli, du musst das jetzt aber machen. Wirklich, ich weiß noch, damals wollte mich die Plattenfirma bei Nur die Liebe zählt. Dann rief mich einer an, völlig euphorisiert, aus der Promo-Abteilung. Olli, wir haben es geschafft. Und du kannst bei 2 Folgen Nur die Liebe zählt mitspielen. Und ich musste dann mit Engelszungen der Plattenfirma das versuchen auszureden. Die sind natürlich völlig wütend geworden, ne, dass ich mich da so querstelle.
So lange dran gebaggert jetzt und du.
Ja, eben. Und jetzt will der Idiot nicht. Und so. Und das alles will ich nicht mehr.
Aber ich glaube ja, dass diese Niederlage, von der du gerade aussprichst, so das Stigma, was einem dann so anhaftet, das ist eigentlich ja, das wird ja dadurch doch so geboostet, wenn man dann noch etwas gemacht hat, wo man eh nicht wirklich hinterstand.
Ja, das potenziert sich, ne?
Und dann ist er halt gleich 2-mal verloren. Also eigentlich wollte ich das eh nicht machen, hab's gemacht, da zum ersten Mal eigentlich falsch abgebogen.
Und hab berechtigterweise dann noch aufs Maul gekriegt.
Dann ist halt beides doof. Ja. Ne? Ja. Und wenn du dich halt für eine Sache entscheidest und sagst, nee, wir gehen dafür und wenn es dann nicht läuft, sagst du, ja, ich hatte mich dafür entschieden.
Ja, ja.
Gut. Ich trage jetzt auch die Konsequenz.
Also es ist, um das nochmal vielleicht zusammenzufassen, also wenn jetzt jemand käme, also dieser berühmte Engel, und sagt, so, du könntest jetzt ab morgen eine richtig große Karriere haben, so richtig viele CDs verkaufen und Kohle haben und würde ich sagen, nee, lass mal.
Ja.
Geh mal zum nächsten. Also ich bin sehr glücklich mit dem.
Total spannend. Und das ist eigentlich auch deswegen, ich wollte da gar nicht so drauf hinaus, oft so nach dem Motto, bereust, da gibt es da irgendwas, sondern ich wollte eigentlich fast eher darauf hinaus, dass du auf mich überhaupt nicht diesen Zynismus ausstrahlst, den man natürlich auch kennt. Den kenne ich sogar auch von mir selber. Wo man so immer so ein bisschen dann noch so eine Sache ist, sagt, Mensch, ja, das war auch Pech, dass das ja nicht geklappt hat. Sonst wäre so. Und das kann ja bis ins Bodenlose. Das kennst du ja vielleicht auch so, ja, bei Kolleginnen und Kollegen so.
Ja, die sind alle sehr fantasievoll in ihren eigenen Erklärungen. Und
richtig.
So,
ne? Und zum Teil auch absolut nachvollziehbar, aber natürlich dieser Zynismus, der dann dieses Gift da reinbringt, was ja so, wo man merkt, je älter man wird, desto schädlicher wird das. Und das hätte ich jetzt bei dir eben überhaupt nicht vermutet. Deswegen zielte meine Frage, aber trotzdem vielen Dank für diese. Das ist
Es tat auch gut, das mal auszusprechen.
Hochinteressant. Eher so, dass ich dachte, ja, da hat sich jemand eingerichtet und kann die Dinge eben, ja, du sagtest es eben ja sogar ganz konkret, als dein eigener Manager wirklich so steuern und sagen, ja, dieses System Manager zum Beispiel, da habe ich letztens ein interessantes Interview mit Judith Holofernes. Die sagte, ja, in meinem Bereich, wo ich mich wirklich meine Sachen machen will, die nichts in erster Linie oder nicht nur mit Geldverdienen zu tun habe. Das heißt also, die Priorität, Sachen ab oder zuzusagen, hat nichts mit dem Volumen, was dahinter steckt, unbedingt zu tun. Da ist das Prinzip Management eigentlich falsch.
Überflüssig.
Also ja, beziehungsweise, also es kann gar nicht funktionieren. Weil das Management muss ja immer irgendwo sagen, ey, wir leben halt hier, wir finden das super und sei Künstlerin und Künstler, aber wir leben halt von unseren 20% und wir haben ja auch noch 3 Leute, die wir mit... So, und,
ja, klar.
Und diese... diese Leichtigkeit, die man eben ausstrahlen kann, das kam für mich so. Und das war halt in dem Pandemiejahr, hatten wir ja vorher auch schon so ein bisschen gesprochen. Ja, war dann Klang und Leben so ein bisschen etwas, wo ihr dann gesagt habt, so, sonst spielen wir Innenpflegeeinrichtungen, jetzt spielen wir davor. Oder magst du vielleicht ganz kurz zu dem Projekt so ein bisschen was sagen, ja, wie du da hingekommen bist, vielleicht so zum gern. Konzept des Ganzen?
Rainer Schumann, Schlagzeuger von Fury, hat mit einem Kumpel zusammen vor ungefähr 10 Jahren sich dieses Projekt ausgedacht. Ah, okay. Allerdings noch sehr vage. Also die haben den Plan gehabt, Musik in Pflegeeinrichtungen zu machen. Aber mit welcher Musik zum Beispiel, wussten sie noch gar nicht so genau. Und Rainer fragte mich zu einem sehr frühen Zeitpunkt, ob ich vielleicht der Sänger dieses Projektes sein könnte. Das war auf einer Autofahrt und dann zweite Frage, als ich dann sagte, ja, warum nicht? Zweite Frage war dann an mich gerichtet und hast du eine Idee, welche Musik wir da machen können? Und dann habe ich mir musikalisches Konzept überlegt, was wir im Grunde bis heute verfolgen. Sowohl Rainer als auch Graziano sind beide gar nicht mehr bei dem Projekt aus unterschiedlichen Gründen. Okay. Und ich bin aber immer da geblieben. Also ich bin die eine Konstante in dem Klang- und Leben-Leben. Mit, ich würde sagen, noch unserem Pianisten Andreas Meyer, der auch nach ungefähr einem Jahr oder einem Dreivierteljahr Lutz Krajenski am Klavier ersetzte.
Ach, Lutz war auch?
Ja, den hatte ich am Anfang mit zu dem Projekt geholt. Mhm. Rainer fragte mich auch nach einer Besetzung. Und da habe ich gesagt, ich würde das ganz klein machen. Du spielst Schlagzeug und vielleicht sogar akustische Gitarre.
Ja.
Und Pianist und Gesang, und das reicht doch erstmal. Ja. Wir haben ja bestimmt nicht viel Platz in den Einrichtungen. Und daraus sind mittlerweile über, so genau weiß es keiner, vielleicht 600, vielleicht 700 Konzerte geworden. Krass. In den letzten 9 Jahren. Und selbst in der Corona-Zeit, jetzt haben wir 104 Konzerte bis heute gegeben.
Ich finde das, also der Umgang gerade mit dem Thema Demenz, Alzheimer, demenzielle Veränderungen im Alter, dadurch, dass die Menschen natürlich alle, weil es medizinisch irgendwo geht, älter werden, aber eben die demenzielle Veränderung ja nun einfach eintritt. Hab mich da sehr für interessiert, so wie auch mit dem Thema umgegangen. Wir haben ein paar sehr schöne Sachen, die Sophie Rosentreter macht, da tolle Sachen. Vielleicht nur ganz kurz, so wie siehst du den Umgang gesellschaftlich so allgemein mit diesem Thema? Wie erlebst du das auch?
Ich empfinde das nicht so kritisch, wie man jetzt vielleicht vermuten würde, wie ich antworten würde. Ich habe ja nun wirklich, was Pflegeeinrichtungen angeht, einen ganz guten Überblick.
Ja, eben.
Und ich erlebe dort so engagierte, liebe Menschen, die dort arbeiten. Natürlich gibt es wie immer im Leben und wie immer bei Menschen auch Unterschiede. Es gibt auch unmögliche Personen, wo man denkt, Manometer, hier herrscht aber so ein Kasernenton. Aber damit kommt die ältere Generation vielleicht auch besser klar. Ich glaube, da muss man ordentlich nachgebessert werden, was die Wertschätzung, was vor allen Dingen die finanzielle Wertschätzung dieser Menschen angeht. Das muss einfach attraktiver werden, so einen Job zu machen, weil das ist ein Knochenjob, tatsächlich auch ein körperlicher Job. Du musst die Leute morgens aus dem Bett hieven und so, und dafür brauchst du Kraft. Und ich kenne auch Leute, die dann eben mit Anfang 50 das körperlich nicht mehr leisten konnten. Also ich hatte mal eine Freundin, die Altenpflegerin war. Aber ich sehe wirklich immer ein großes Bemühen und teilweise einen wirklich so liebevollen Umgang mit diesen Bewohnern. Ich habe für mich nie einen Unterschied gemacht, ob jemand dement ist oder nicht. Ich fand es immer sehr despektierlich, dass wir am Anfang wurde da immer so ein Happening draus gemacht. Jetzt kommt Klang und Leben und dann kommt die Presse und dann ist manchmal sogar der Bürgermeister da. Mhm. Und dann wird vor den Bewohnern der Einrichtung über Demenz gesprochen. Ja. Das fand ich immer ganz schrecklich. Und irgendwann habe ich dann mal vehement darum gebeten, dass wir das sein lassen, weil mir das peinlich ist. Und jetzt fahren wir da einfach nur noch hin und machen Musik und es ist mir wirklich wurscht, wie dieser Mensch beschaffen ist. Das ist einfach eine Begegnung auf Augenhöhe und das ist vielleicht auch ein bisschen, wenn es denn überhaupt ein Geheimnis gibt bei unserem Verein, aber das ist, dass wir alle sehr, sehr respektvoll mit den Menschen umgehen.
Großartig.
Und das wünsche ich mir auch, wenn ich selber mal in der Situation wäre. Das wünsche ich mir überhaupt im Umgang mit allen Menschen, dass man da keine Wertung reinbringt. Und Sprüche wie geht's uns denn heute, finde ich einfach unmöglich. Das habe ich aber auch schon vorher, vor Klang und Leben, unmöglich gefunden.
Was sind diese kleinen Dinge, die sich leider eingeschlichen haben.
Und das ist, glaube ich, auch selbst wenn du schwerst dement bist, du merkst, ob das jemand ernst meint. Ob jemand ehrlich lächelt oder ehrlich lieb guckt oder nur, weil er das jetzt muss, weil das ein Job ist oder, oder weil er, keine Ahnung, in welcher Funktion auch immer. Und ich habe schon damals, das ist, es gibt immer so freudsche Versprecher, ich habe damals ja einen Job gemacht, habe ich vorhin schon erwähnt, dass ich mir ein bisschen Geld dazu verdienen musste und das war beim Menübringdienst. Und das Klientel, für das ich Essen gebracht habe mittags, waren 90% Senioren. Und schon da, damals kam ich mit allen gut aus. Hab mein Trinkgeld ruckzuck aufs Dreifache irgendwie erhöht. Und hab dann auch mal die Post mit hoch, den Müll mit runter und so und Kleinigkeiten. Und merkte, das fällt mir nicht schwer. Also ich muss mich überhaupt nicht verbiegen. Und das kommt mir zugute. Und mittlerweile ist Klang und Leben für mich eine echte Tankstelle. So. Das ist auch, natürlich bin ich auch kaputt nach solchen Auftritten, aber das ist einfach nur schön.
Ja, ne, ich meinte vorhin vor allen Dingen, also was der Umgang und das Umdenken eben, früher war es halt immer so, genau, Oma ist um, ist halt jetzt ein bisschen tüdelig. Ja. Und dann ist, wo fängt dann demenzielle Veränderung an, Alzheimer und so weiter. Aber vor allen Dingen auch so dieses Miteinander. Ich kann mir da einfach vorstellen, was ist ja eben auch ein schwieriges Thema für Angehörige, die dann aber merken, und ich hoffe, sie kriegen das auch mal mit, wenn ihr da seid, so, ja, dass was das eben machen kann und auf was für einem völlig unbekannten Feld man sich da begegnet. Mein Bruder ist eben auch Altenpfleger und hat dann eine Zusatzausbildung gemacht und als Musikgeragoge, wenn ich das jetzt richtig sage. Toll. Und ja, genau, der ist halt morgens in der Pflege und nachmittags singt er eben auch genau die Lieder.
Ach, das ist
wahrscheinlich
toll.
Ein großer Kollege. Der sitzt halt, genau, sitzt mit seiner Gitarre da und war immer auch schon so, war so ein Herzensmusiker, so einer, der machte immer so die Augen zu und hatte dann diesen selig, schwebte so weg. Hatte, wenn er auf einer Party irgendwie, ja, die, von Reinhard May bis Oasis die Gassenhauer sang.
Witzig.
Und jetzt macht er es dort. Diese Dinge, die da einfach passieren, die man wissenschaftlich zwar auswerten kann, aber gar nicht muss, weil es in dem Moment einfach, wir sprechen ja so wahnsinnig viel von Achtsamkeit und im Moment sein, im Jetzt sein und so. Ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar für euch und vor allen Dingen auch für die Bewohner, ja, ganz schön viel Mindfulness und Achtsamkeit in dem Moment.
Ja, so. Ja, also es ist auch wirklich, ich meine, wir, für uns ist das ja manchmal gar nicht so gut nachvollziehbar. Wir kennen ja nicht den Vergleich. Wir lernen die Menschen kennen, wir wissen ja nicht, wie die sonst sind.
Ja, ja, klar.
Und man lebt natürlich auch oder berühren tun einen dann die Reaktion der Pfleger und Pflegerinnen. Also wir hatten jetzt eine Situation, da haben wir in Hamburg-Bergedorf gespielt und eine Dame im Rollstuhl hatten sie direkt vor mich geschoben, natürlich immer noch mit Sicherheitsabstand. Mhm. Und dann habe ich mich dieser Dame mal für ein Lied komplett gewidmet. Mich dieser Frau gewidmet, ja. Und zugewandt. Und eben auch mit Blickkontakt. Ich habe ihr einfach ganz tief in die Augen geguckt und habe nur für sie gesungen. Und dann öffnete die plötzlich für mich. Also war halt bis dahin, saß sie da sehr in ihrer Welt und dann hat sie mir aufgemacht. So kann man das vielleicht übersetzen. Und mich berührte das sehr.
Wahnsinn.
Mich freute das auch. Bin dann auch stolz. Und uns beobachtete die Pflegerin dieser Einrichtung und weinte. Und hat danach auch zu mir gesagt, hat mich fürchterlich berührt. Diese Dame ist seit wirklich vielen, vielen Monaten, da geht nichts mehr. Wir können sie nicht hinterm Ofen vorlocken. Wir kommen nicht mehr an sie ran.
Hammer.
Und dann hat sie mir ein so warmherziges Lächeln geschenkt am Ende des Liedes und sagte so, danke. So ganz leise, danke. Ach Mensch, und mit so einem Gefühl fährst du dann nach Hause. Merkst du, das ist schon irre. Das ist schon irre.
Unglaublich. Und das meine ich, weißt du, du begegnest dir da als Menschen auf einem Feld, wo alle sagen, das ist so, da gibt es die Diagnose. Du begegnest dir auf einem Feld, das niemand außer diese Gefühle irgendwie erklären und Wahnsinn.
Ja, das hat auch für mich wirklich
Wahnsinn.
Das Musikmachen nochmal auf eine ganz neue Ebene gehoben. Ne? Also ich wusste ja bis dahin auch schon, dass man mit Musik Menschen glücklich machen kann oder erreichen kann, aber als das denn so mit Klang und Leben losging, da war ich auch selber richtig baff. Ich hätte das gar nicht gedacht. Auch dass meine Art, das vorzutragen, ich habe mich ja gar nicht so verändert. Ich mache das im Grunde wie bei Giuliano Rossi ungefähr.
Ja.
Ne? So, wie so eine Privatveranstaltung,
genau.
Wenn man mich privat als Giuliano Rossi engagiert.
Ja.
Und dass ich mich eben auch jeder einzelnen Person mal so widme, dass ich auch mal Fragen stelle, dass ich alle so ein bisschen teilhaben lasse und alle versuche mit einzubinden.
Ich glaube, das ist dann eben auch das, wo die Dinge sich bei dir eben auch miteinander verzahnen. Ne? Ja. Wenn du sagst irgendwie, du hast es auf Felder verteilt, um einfach auch eine, ja, das Standfestigkeit, oder ja. Wie nanntest du es?
Ja,
so?
Standfestigkeit, genau. Glaube ich, ja. Drei Beine.
Das ist so großartig.
Ja.
Also, es hat mich immer sehr berührt und ich habe immer gedacht, ach, wäre ich gern mal dabei, würde ich gern mal, nicht mal gern mitbekommen. Ja. Weil genauso habe ich es mir ehrlich gesagt vorgestellt. Und so kenne ich es eben auch aus den Erzählungen von meinem Bruder und es bestärkt mich darin. Ich glaube, gerade wenn man so ein bisschen in diesem, je nachdem, nennen wir es mal Showgeschäft im weitesten Sinne, sich dann mal so ein bisschen mehr so bewegt, dann ist das total spannend. Man merkt aber auch, wenn man dann mal mit Dingen konfrontiert ist, wie ja, vielleicht Tod, Endlichkeit, Verlust, dass man merkt, dass es einen so schüttelt und denkt so, boah, Alter, wo war ich? In was für einer verkrusteten Außen, in so Außending war ich eigentlich da die ganze Zeit. Man sich fast über sich, ja, vielleicht in einer Trauer oder in so einer Konfusion sich über sich selber anfängt zu ärgern. Und dann, wie du sagst, oder dann merkt, wenn man dann sowas erlebt, wie du es gerade geschildert hast, boah.
Ja, das ist einfach unheimlich intensiv. Ne? Also ja. Das ist im Grunde ja so die Intensität, die ich mir überhaupt vom Leben immer so gewünscht habe.
Ja.
Ne? Nicht so aus Versehen dran vorbeileben und sich irgendwann umdrehen und denken, scheiße, jetzt bin ich schon 60 oder so, also in meinem Fall 51. Also wenn ich so zurückgucke und all das, mit dem ich so beschenkt war und bin, dann denke ich, ja, das hätte ich auch in einer kürzeren Zeit gar nicht alles so erleben können. Ne? Also das macht schon Sinn.
Ja, gut, aber ich meine, wenn ich jetzt noch mal kurz so ganz moderatorenmäßig auf die kleine Überleitung hinweisen darf. Du hast da ja nicht nur ein Album geschrieben und aufgenommen, was Drunk on Love heißt, sondern ja, Drunk on Love ist ja auch durchaus auch Programm. Ne?
Programmatisch, ja. Das stimmt,
also insofern
ja.
Habt ihr ja noch einiges vor jetzt.
Ja, auch da habe ich einfach echt Glück gehabt. Also jetzt ist hier kein Holz neben meinem Kopf, dass das alles so bleibt. Ich habe das erste Mal eine Frau geheiratet, das habe ich nicht ohne Grund getan. Also sowohl vorher als auch jetzt nicht ohne Grund. Und das ist einfach schön, so, wenn man das Gefühl hat. Und das passt auch alles so. Ich habe dann wirklich, erzähle mal bei Klang und Leben den älteren Herrschaften dort so, ne, dass ich letztes Jahr etwas gemacht habe, was ich noch nie gemacht habe. Spitzen sie alle die Ohren und dann sage ich, ich habe geheiratet. Und irgendwie habe ich mal das Gefühl, die Frauen klatschen lauter als die Männer. Und das ist aber, und dann sage ich so, vorher bin ich 50 geworden im Januar und dann fühlte ich mich bereit. So, dann waren alle Ecken halbwegs rund geschliffen. Also zumindest so, dass man das so ertragen kann. Ja, und das ist total schön. Also gesettelt zu sein, kann ja auch was Befreiendes haben.
Ja.
Also diese Suche endlich zu beenden, dieses Haltlose und wirklich anzukommen und sagen, okay, was das angeht, ja, da muss ich keine Energie mehr verschwenden. Also da jetzt habe ich, was ich suche.
Also auch in den Shownotes ist natürlich das Video zu Drunk on Love verlinkt. Schaut es euch an. Ja. Es ist eine herrliche Reise. Also ich meine A, weil es natürlich ein echtes Paar ist, ein echtes Liebespaar, was ihr dort, was man dort bewundern darf. Aber dann auch diese Mischung aus Realbildern und dann so dieser, wie soll ich es nennen, so ein bisschen 70er-Jahre-Effekt, filmischer Effekt, Hascherei. Ich finde das total herrlich.
Und ja, schön.
Euch da so zu beobachten, ist sehr schön. Heißt das Album auch Drunk on Love?
Ja.
Das Album heißt auch Drunk, genau. Alles verlinkt in den Shownotes. Ging das ein bisschen einher, die Entstehungsgeschichte, auch das Schreiben des Albums?
Nee, da müsste ich lügen. Ich habe den Song schon vor meiner Frau getextet. Aber die filmische Darstellung und Umsetzung, das spielte sie mir natürlich in die Karten.
Könnte nicht authentischer sein.
Hätte nicht besser kommen können. Nein, das da hat im Grunde die Realität so die Fiktion eingeholt. Oder andersrum, weiß ich jetzt nicht genau. Das ist einfach so. Und ich habe meiner Frau damals von der Videoidee erzählt. Das ist, und dann erschrak sie etwas oder stutzte und sagte, ja, mit wem drehst du das? Und dann habe ich gesagt, ja, Mensch, mit dir.
Blöde
ich bin doch kein Ärger. Und so, ich kann ja nicht mit einer anderen Frau rumknutschen. Und bin jetzt verheiratet. Und dann haben wir das mit einem Kumpel zusammen gedreht, der auch uns eine sehr private Atmosphäre geschaffen hat, dass wir da eben auch wirklich uns ganz frei fühlen konnten. Und meine Frau hat das super gemacht, finde ich. Und meine Angst war, dass das so kitschig wird. Also wir haben dann manche Szenen natürlich auch, wie man das so macht, nochmal gedreht, wie ich hier hinterherlaufe und sie so festhalte und sie so lachen muss. Und ist ja nicht alles natürlich dort. Das ist ja, wurde ja gedreht.
Ja, ne?
Und das Licht muss stimmen und so. Und dann drehst du eben Sachen. Und dann habe ich auch irgendwann zu Kai Ole, so heißt der Kumpel von mir, Kai Ole Petersen, ganz toller Typ, gesagt, aber Kai, bitte kein Werbetrailer. Ne? Das ist jetzt, also es soll... Wirklich, wir müssen echt aufpassen, dass das nicht so kitschig wird.
Ja.
Und ich bin ja auch gebranntes Kind. Ne? Und um nochmal jetzt die 2000er wieder hervorzukramen. So. Ich wollte da nicht irgendwas machen, wo ich nicht hinterstehen kann. Und das ist uns aber gelungen. Also,
voll. Ja. Also habe ich das dann vielleicht nur so interpretiert? Aber weißt du, was ich meine mit diesen? Das sieht so ein bisschen so wie so alte Filmeffekte.
Ja.
Das wechselt ja immer.
Und dadurch, ja, das ist die Bearbeitung.
Das wird dann ja so ein bisschen überzeichnet in dem Moment.
Genau.
Ne? Und das löst, finde ich, jegliche Gefahr, dass es kitschig sein könnte. Jetzt mal abgesehen davon, wenn es vielleicht eben gespielt hättest mit einer Schauspielerin, oh, das hätte natürlich dann schon anders
wäre vielleicht zu
können.
Dicke gewesen. Ne?
Genau, aber dieses Überzeichnete, macht das.
Ja, die Inspiration waren die alten Hitchcock-Filme und so.
Okay.
Also, wo die eben wirklich im Studio ihre Autofahrten, weißt du, wo einer am Lenkrad dreht, der Wagen bewegt sich aber gar nicht oder andersrum. Ich glaube, über den Dächern von Nizza habe ich ein paar Tage vorher noch geguckt und dann schrieb ich Kai Ole, pass auf, genau so möchte ich das. In der Greenbox Fahrrad fahren und hinter uns absurde Sachen passieren auf unserer Radtour. Parallel zu den realen Szenen. Und so ist es eine schöne Mischung aus eben dieser überzeichneten Form und eben natürlicher Liebesgeschichte geworden.
Schön. Wie schreibst du so ein Album oder wie geht ihr daran? Das ist natürlich das musikalisch in dem Bereich, wo ihr euch da bewegt, geht es ja von bis. Das ist ja, glaube ich, intime Storytelling-Duo-Shows, die ihr macht, bis hin, das Ganze ist ja bis nach Las Vegas ausbaufähig.
Ja.
Wie geht ihr daran? Sagt ihr, okay, das muss in allen Formaten so ein bisschen funktionieren? Soll es eine Allgemeingültigkeit haben? Oder sagt ihr schon, ach, nächstes Jahr würden wir dann schon ganz gerne einfach mal viele Big Band Shows beispielsweise spielen?
Ja, das ist bei uns tatsächlich saisonal ganz gut verteilt. Also das Jahr über, würde ich jetzt mal sagen, gebe ich am meisten Duo-Konzerte.
Ja.
Jetzt in der Corona-Zeit natürlich erst recht.
Ja, klar.
Ne, weil kleine Bühnen und kleines Publikum und so. Das ist ja auch vielleicht auch ein Stück weit so ein Erfolgskonzept, dass ich eben so flexibel bin.
Ja.
Also eben auch für kleine Gagen das durchaus realisieren kann. Und kleine Bühnen und es gibt eben Giuliano Rossi in vier verschiedenen Größen. Und das endet dann eben mit einer Big Band, wo wir dann 15 Leute sind auf der Bühne. Oder Leute sind, die bezahlt werden müssen. Und aber vorher denke ich nicht darüber nach. Nein, im kreativen Prozess überhaupt nicht. Lutz und ich, wir sind ja wirklich auch ein Songschreiber-Team. Mein musikalischer Partner Lutz Kajenski. Von Anfang an, wir haben dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum mit Giuliano Rossi. Und ich kann bis heute kein Instrument spielen und brauche auch bei Terry Hoax und überall natürlich immer Partner mit einem Instrument, um Akkorde zu komponieren. Und das ist mit Lutz mittlerweile so symbiotisch, dass es mir schon manchmal fast ein bisschen gruselt oder mich ein bisschen gruselt, wenn ich ihm was vorsinge und er zeitgleich, also wirklich anfängt, die Akkorde dazu zu spielen, die ich vorher nur im Kopf hatte. Oder bessere.
Und ja gut, und hast du natürlich mit Lutz Krajinski auch so Champions League
ausgesucht. Ja, und der weiß ja auch mittlerweile, wie ich ticke so. Ne?
Ja, und der wüsste natürlich, oder weiß ja in dem Moment dann eigentlich auch schon im Hinterkopf, wie das Ganze mit Big Band oder gar Orchester das klingen
auch. Du kannst könnte. Ja jeden Song kannst du ja auf eine gewisse Größe aufblasen. Es muss sich nur einer die Mühe machen, die Arrangements zu schreiben.
Aber
und da ist ja Lutz sehr schnell.
Genau, aber da finde ich eben, sind wir wieder so ein bisschen bei dem Punkt, so okay, dass nach den Sternen greifen darf man ja, weil prinzipiell ist das ja wirklich so ein leidenschaftliches, musikalisches Ding, wo du, glaube ich, auch in einem anderen Gespräch sagtest, fand ich ganz schön, damit kann ich in Würde altern.
Ja, das stimmt.
Der Sprung von der Box im Kapitol, das ist zeitlich begrenzt vielleicht.
Ja. Aber das liegt nicht nur an mir, das liegt auch am Publikum.
Und an der Box.
Ja. Nee, die Box war früher nicht so hoch.
Nein, aber es ist schön. Ja. Sag mal noch ganz kurz, Olli, hatte ich auch noch einen Zettel. Schaut dich so an. Wie sieht das aus? Hier ist irgendwie Yoga. Welche Routinen gibt es da?
Yoga?
Wie bleibst du
Yoga
so
aus? Ach so, nee, gar nicht. Also nee, ich trinke, ja, wirklich Alkohol wird bei uns zu Hause schlecht. Also ich sage auch immer den Leuten, auch bei Klang und Leben, die Einrichtungen schenken einem ja was, ne? Und also sowohl Schokolade als auch Alkohol kann man mir mit beidem keine Freude machen.
Okay.
Also ich sage mal, spendet einfach für Klang und Leben. Das ist wirklich die allerbeste Idee. Also die 30, 40 Euro, die ihr da für den Fresskorb ausgibt. Nee, ich mach viel Sport.
Ja.
Und versuche...
Was machst du so? Immer noch Tennis, Fußball?
Ja, ich habe jetzt ein kaputtes Knie. Das ist ganz ungewohnt für mich. Ich habe eigentlich sonst nie was, aber mein Meniskus ist gerissen.
Gerissen?
Ja, doof. Oh. Also ich komme jetzt doch auch mal an meine Grenzen und denke, was kaputt? Das ist ja doof und muss operiert werden, obwohl ich sonst nie zu Ärzten gehe und so. Nee, ich gehe spazieren, ich fahre Fahrrad, ich mache fast alles, was ich mache mit dem Fahrrad. Mhm. Ich habe gar kein eigenes Auto mehr.
Ja.
Ich jogge, wenn das Knie jetzt noch heile wäre, würde ich joggen. Nee, Tennis spiele ich eigentlich gar nicht mehr, Fußball auch nicht mehr.
Mhm.
Nee, das ist mehr so eine Alltagsbewegung. Ich bin einfach so über den Tag verteilt.
Ich hätte dich jetzt sehr, sehr Yoga.
Ja, echt?
Yoga, vegan.
Ach nein, und so weiter Gottes Willen. Nein.
Nee?
Nee, ich esse auch Fleisch und Bio natürlich.
Ja.
Wenig Fleisch wie viele.
Sehr bewusst alles, ne?
Sehr bewusst.
Alles
ja.
Sehr bewusst.
Ja, aber ich bin auch ein Genuss. Also man kann mir mit dem Teller Gyros eine große Freude machen.
Ja.
Ja, ja.
Das heißt, hat es bei dir mal so einen richtigen... Also klar, wir haben von dieser Krise da, der 2000er-Krise, aber hat es bei dir mal, wenn ich das fragen darf, hat es bei dir mal so einen richtigen Umdenkprozess dahingehend so, ey, ich muss mein Leben nochmal so... Ich möchte das nochmal...
Nee.
Es war schon im Fluss? So?
Ja, also ich denke, die größte Kreuzung war tatsächlich die 2000, als ich es für mich als Befreiung empfand, zu sagen, ich mache jetzt was anderes.
Mhm.
Und es hatte sich skurrilerweise, ich habe das nur einen Abend in einer Bar zwei, drei Freunden erzählt. Weißt du, so leicht im Schuh. Ich habe keinen Bock mehr. Ich mache jetzt was Neues. Ey, ich habe keinen Bock mehr auf Musik. Und am nächsten Tag rief mich der Chef einer Werbeagentur aus Hannover an und sagte, ich würde dich gerne als Juniorchef engagieren. Das heißt, von heute auf morgen dann aber auch gleich einen Job, der sich gewaschen hat.
Und wieder Verantwortung.
Ja, und das, also wenn das nicht passiert wäre, das zwang mich im Grunde wieder dazu, zurückzurudern und nochmal darüber nachzudenken, warte mal, ist vielleicht Musik doch ein schöner Beruf? Und so. Und für mich gab es eine neue Herangehensweise danach. Eben nicht mehr dieses, das muss die große Karriere werden, sonst ist es eine Niederlage. Ich habe mir einen ganz einfachen Leitspruch, und den habe ich bis heute verinnerlicht. Und zwar, solange ich davon leben kann, ist das ein Erfolg.
Ja.
Und das empfinde ich auch so.
Ja.
Ich kann wirklich sehr gut davon leben. Ich kann sogar was zur Seite legen für schlechte Zeiten, beziehungsweise fürs Alter. Und das ist doch schon mal was.
Ja.
Wie viele von unseren Kollegen sind auf der Strecke geblieben, ne? Obwohl sie auch vielleicht gebrannt haben und auch Talent hatten oder so. Da gehört so viel dazu, das machen zu dürfen. Und natürlich kann ich mich mit Leuten vergleichen, wo ich mir vorkomme wie eine Wurst. Aber ich kann mich auch mit Leuten vergleichen, wo ich sage, Mensch, ich habe echt noch Glück gehabt. Und ich kann stolz sein auf das, was ich erreicht habe.
Ja, und vor allen Dingen, wie du es eben nanntest, dieses würdevoll Altern mit der Musik. Dann vielleicht sitze ich halt irgendwann auf dem Hocker.
Ja.
Geht aber auch, kann ich eigentlich auch ganz gut sehen.
Ja, die Körperlichkeit sowieso, weißt du, aber auch wenn es die kleinen Bühnen sind, auch die kann man voller Würde betreten.
Ja, nein, das sowieso. Und diese Handlungsfähigkeit zu bleiben, okay, nicht zu wissen, wir brauchen das und das Budget, sonst kann ich diesen Apparat gar nicht stemmen, das kann ich mir auch nicht schönreden oder schön rechnen, sondern zu sagen, okay, wir können als Duo los und wir werden, es ist anders als mit einer Brass-Section, aber es erzählt die Geschichte von Olli Perau von Giuliano Rossi nicht weniger intensiv. Und das ist doch, ja, ja. Da gibt es noch
das
oben.
Geht.
Schön.
Ja.
Olli, ich habe gehört, morgen fährst du in Urlaub.
Genau, ja, heute Abend genauer gesagt. Ja. Unsere Vermieterin ist immer so nett, dass sie sagt, wir können auch ruhig die Nacht vorher schon kommen. Ne, weil Bettenwechsel ist ja immer tagsüber. Und die sind natürlich jetzt heute Mittag raus, die vor uns drin waren. Und
genau. Jetzt
fahren wir heute Nacht dahin. Ich fahre immer gerne abends.
Ja, habt ihr.
Können die Mädels schon mal pennen, Schön. Hinten auf der Rückbank. Und ich fahre.
Ja.
Hör leise Musik.
Herrlich. Ich werde gleich auf dem Rückweg mal das Drunk and Love Album noch mal hören.
Schön.
Das habe ich mir nämlich...
Ja, bin ich auch sehr glücklich. Also du kennst ja vielleicht auch dieses Phänomen, wenn du dann ein fertiges Album einem guten Freund vorspielst oder wem auch immer, das muss ja nicht ein guter Freund sein, einfach nur einer dritten Person oder einer zweiten Person und dann hast du so juckt der Weiterspulfinger sozusagen. Und dann weißt du schon, oh, ich habe was falsch gemacht. Es ist irgendwie doch nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Und bei dem Album ist es echt so... Ich habe das ja, es gibt es ja jetzt auch auf Vinyl. Das ist mein erstes Giuliano Rossi-Vinyl. Bin ich auch echt stolz drauf, finde ich total schön.
Ja, vor allem so eine
und dann habe ich das natürlich auch.
Colored-Vinyl, die sah sehr schick aus.
Ja, so farbig und schwer.
Ja.
Und dann habe ich das zu Hause aufgelegt auf meinen alten
Torrens-Legende.
Auf die Legende. Und dann bin ich so rumgelaufen in der Wohnung und habe sich so die Musik verteilen lassen in der Wohnung und dachte, doch, echt schön. Also ich habe das auch. Dadurch, dass Lutz auch bei Giuliano Rossi sehr, sehr viel Arbeit macht, übernimmt und ich nicht in jeden Entstehungsprozess der Streicher, der gewisser Sounds und so involviert bin, kann ich das auch mit einem gewissen Abstand und auch einer angenehmen Überraschung hören, meine eigene Musik, und denke, ach, guck mal, das habe ich noch gar nicht gemerkt, dass er das von links nach rechts gedreht hat. Das ist ja geil.
Ja.
Und so, und solche Kleinigkeiten und so. Und dann, an meine Stimme habe ich mich mittlerweile gewöhnt und kann mich dann eben auch an musikalischen Details. Ja, es hat vorher immer so abgelenkt. Ne? Man war immer so, wie so Fotos, auf denen man selber drauf ist, wo man dann immer doch erstmal zu sich selber guckt. So, sehe ich da okay aus?
Man kann sich nicht ganz davon freimachen.
Nee, man kann sich nicht freimachen. Man findet selber auch schrecklich und so. Und so ist es denn mit meiner eigenen Musik auch. Man immer erstmal gucken, ist der Ton auch wirklich sauber gesungen und so. Und da bin ich aber mittlerweile echt lange drüber weg.
Ja.
Und entspannt und kann mich eben an musikalischen Details erfreuen.
Schön. Wenn ihr jetzt ins Meer fahrt, nur abschließend Frage noch, ist es für dich eher mal das Meer oder die Berge? Ist es Stille, die du brauchst? Oder ist es, was ist es?
Also ich habe mich dieses Jahr nochmal durchgesetzt, dass wir ans Meer fahren, weil ich eigentlich mein ganzes Leben lang immer nur hauptsächlich an die Nordsee gefahren bin. Mhm. Ich bin so ein Nordseetyp.
Ja.
Mag das Klima da, ich mag das Raue und
ich auch, ja.
Den Geruch. Und da bin ich wirklich frei. Fühle ich mich sehr, sehr frei. Also wenn wir über den Nordostseekanal rüber sind, so spätestens da bin ich im Urlaub.
Mhm.
Und oder sagen wir mal, nee, eigentlich ist Quatsch, Elbtunnel ist die Grenze. Ja. Aus dem Elbtunnel hinten raus.
Warst du in Dänemark auch häufiger mal?
Ja, meine Eltern sind ganz viel nach Sylt gefahren.
Ah ja. Mhm.
Und es gab 2, 3 Urlaube auch in Dänemark.
Ah, okay.
Mit Tennisspielen am Strand und so, ne? An dem plattgefahrenen Strand.
Genau.
Ja. Und meine Frau ist aber eher Berge. Und da man ja in der Ehe Kompromisse schließen muss. Und da habe ich gesagt, okay, dieses Jahr nochmal Nordsee. Und dann fahren wir aber nächstes Jahr mal nach Südtirol oder sonst irgendwo. Ich glaube, dass ich da auch ganz begeistert sein könnte.
Mit Sicherheit.
Ich war schon total geflasht, als ich das erstmal auf den Brocken gewandert bin.
Ja.
Und dachte ich schon, so schön ist das hier, wieso hat mir das nie jemand gesagt?
Genau.
Was für eine Aussicht.
Sag's keinem weiter, es sind noch nicht so viele Leute hier. Ganz
echt krass, also ich meine, der Harz ist ja für jeden alpin erfahrenen Menschen ein Witz, aber ich find's super.
Ja,
und
aber
ganz
dafür, dass man da so schnell ist, von hier aus auch, finde ich, habe ich ja sogar bei uns das Mittelgebirge, den Teutoburger Wald von Münster aus, also das habe ich ja neu entdeckt für mich mit 40 Minuten Fahrzeit und Wanderwegen und Kletterfelsen, wo ich dachte, okay, ich bin einen Tag raus und ich bin wirklich raus.
Ja, es ist ja beim Harz genauso. Man fährt etwas über eine Stunde,
genau.
Je nachdem, wenn man jetzt in den Ostteil des Harzes fährt, natürlich ein bisschen länger, 1,5. Aber jetzt in der Corona-Zeit haben wir ganz viel Zeit da verbracht, meine Frau und ich. Also wir sind sogar auf dem Weg, uns die Wandernadel zu erwandern. Also meine Frau hat mir zum Geburtstag das Harzer Wanderheft geschenkt. Also das war natürlich auch ein bisschen lustig gemeint, aber wir verfolgen das trotzdem voller Ernst.
Ja, natürlich.
Und man sammelt dort an verschiedenen Stationen Stempel.
Ja.
Und wenn man dann 280 Stempel zusammen hat, kriegt man eine Wandernadel. Also die wird, wenn wir sie dann irgendwann wirklich haben, auf jeden Fall einen Ehrenplatz kriegen.
Sollten wir irgendwann mal eine zweite Podcast-Folge aufnehmen in naher oder weiterer Zukunft, möchte ich die Wandernadel an deinem Revers.
Ja, ja, ich gebe mir Mühe. Es sind ganz schön viele Stempel, die man braucht, aber ich gebe mir Mühe.
Gib Gas. Hm. Olli, vielen Dank. Schönen Urlaub. Danke, ja, danke für deine Zeit. Es war eine große Freude.
Ja, fand ich auch. Schönes Gespräch. Danke.
Dankeschön. Das war 3 Fragen von Elvis. Heute mit Oliver Perau aus dem Stadtpark in Hannover. Ich habe euch alle Infos zu Olli in den Shownotes verlinkt. Schaut da unbedingt vorbei. Hört in seine Musik rein, sein aktuelles Album. Müsst ihr auschecken. Ihr müsst Terry Hoax euch anschauen, wenn ihr es irgendwo könnt. Das ist ein großes Erlebnis und das werde ich auch hoffentlich ganz bald wieder tun. Mich fasziniert Klang und Leben sehr. Auch dazu habe ich euch Infos in die Shownotes gepackt, wenn ihr euch informieren wollt, weil ich glaube, dieses Thema gar nicht präsent genug sein kann und genug Öffentlichkeit bekommen kann. Faszinierendes Projekt. Ich freue mich, wenn ihr Lust habt, euren Freunden von diesem Podcast zu erzählen. Ich freue mich, wenn ihr ihn abonniert, dann könnt ihr keine Folge verpassen. Wenn ihr Lust habt, einen Kommentar zu schreiben, da wo man so Kommentare schreiben kann, freue ich mich natürlich auch. Ich freue mich auch über Kritik, Anregungen und Feedback unter 3fragen@janlöchel.de. Aber vor allen Dingen freue ich mich auf die nächste Folge, wenn wir uns wieder hören, hier an dieser Stelle ganz bald. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß es sehr zu schätzen und bedanke mich bei meinem heutigen Gast, Oliver Perau. Bis bald.